Ich beginne gleich mit einem Zitat. Das Telefon klingelt. Die Tochter schläft. Die Frau sieht im Wohnzimmer fern. Mit dem Hörer in der Hand ist er sofort Sohn. Vor etwa einer Stunde hatte er seiner 9-jährigen Tochter noch eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Der Vater fragt, ob er den Termin wissen wolle. Es ist kein gewöhnlicher Termin, sondern eine Deadline. Der 9. Dezember. Das Gespräch ist kurz. Kommentare und Gefühle werden auf später verschoben. Das Datum aber prägt sich Luca ein. Der 9. Dezember. Ein Tag vor seinem und Sabines Hochzeitstag. Aber das sagt er dem Vater nicht. Es bleiben fast 2 Wochen. Luca hat das Gefühl, sich gut auf diesen Moment vorbereitet zu haben. 11 Tage lang wird Luca noch Sohn sein, Kind seiner Eltern, mit Vater und Mutter, die man jederzeit anrufen kann. Dann werden sie sterben, äußerlich unversehrt und im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. So beginnt der Roman von Nicola Badola Schlemm. Als Paul Blut im Urin hat und bei ihm ein Rosenkohl großer Tumor in der Blase diagnostiziert wird, beschließt er, sich nicht operieren zu lassen. Er informiert nur seine Söhne und dessen Frauen, dass er seinem Leben ein Ende setzen will. Seine Frau Franka möchte mit ihm gehen. Für Luca, seinen Sohn, beginnt die Spurensuche. Mit dem Befund lernt er Bridge und rekapituliert das Leben des Vaters. Die Studienzeit, die vielen durchgespielten Bridge-Nächte, die Freunde, die Hochzeit mit Franka, die Geburt der Söhne. Zitat: Er will seinem Vater, dem er früher so glich, näher kommen. Luca will sich bewusst machen, dass er noch Sohn ist. Vielleicht will er sich versöhnen. Luca kommt es vor, als erwachte er aus einer über 20 Jahre währenden Lähmung, so als hätte er in einer unsichtbaren, eisernen Lunge gelebt. Zitat Ende. Paul gibt seinen Kindern 11 Tage Zeit. 11 Tage, um noch Fragen zu stellen. Fragen über das Leben und Fragen nach Rezepten für die Engadiner Nusstorte. Paul und Franka sind entschlossen. Es gibt keinen Raum für Diskussionen. Die Söhne wagen kaum zu widersprechen. Nur Lukas Schwägerin Chris protestiert. Zitat: Wenn nichts geschieht, werden sie mit 75 und 71 Jahren sterben. Das ist doch heute kein Alter. Aber sie sind guter Dinge. Sie sind ruhig und zärtlich zueinander. Noch ist es nicht zu spät, sie daran zu hindern. Gemeinsam sterben, das geht sowieso nicht. Hast du schon daran gedacht, was passiert, wenn wir nach ihrem Tod versuchen, die Geschichte Freunden und Bekannten zu erzählen? So in Erinnerung schwelgen, nähert sich der entscheidende Sterbetag. Die Kinder haben sich eine Ferienwohnung gemietet und treffen im Wohnort der Eltern im Engadin ein. Und die Eltern brechen zu einem letzten großen Spaziergang auf. Sie unterhalten sich. Wir müssen nur richtig loslassen, wie bei einer Reise ohne Rückweg. Oder wie bei einem Fallschirmsprung. Nur, dass der Flug ewig dauert und man nie mehr landet. Einfach nur loslassen. Ich bin so weit. Ja, ich weiß, und das bewundere ich, sagt Paul und gibt ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Am 8. Dezember schreiben beide noch Abschiedsbriefe an Verwandte und Freunde und werfen diese noch persönlich ein. Am Abend trifft sich die Familie zu einem letzten gemeinsamen Abendessen. Bis auf das Schluchzen von Reto, Lukas Bruder, in der Küche, verläuft das Essen wie ein ganz gewöhnlicher Abend. Paul gibt den Söhnen zum Abschied noch den letzten Teil seines Tagebuchs. Die Söhne umarmen die Eltern noch ein allerletztes Mal, inniger und fester als gewöhnlich. Die Mutter räumt danach noch die Wohnung auf. Wie es im Leben so spielt, so auch im Sterben. Es kommt eine andere Sterbebegleiterin. Zitat: Paul hatte sich auf Dr. Strupp eingestellt, falls er nicht loslassen könnte, falls er am Leben festhalten würde. Nicht auf diese fremde Frau, die ihm mit langsamen, gut gemeinten, kreisenden Bewegungen den Rücken massiert und mit tröstenden Worten den Schweizer Mundart versucht, ihn ins Jenseits zu befördern. Und so sterben Franka und Paul nach dem gemeinsamen Trunk der todbringenden Medikamente. Sie nach 10 Minuten, er nach 2 Stunden. Die Kinder bleiben zurück. Zurück mit Pauls Tagebuchaufzeichnungen und der Frage, warum auch die Mutter sterben wollte. Der Roman hat mich verwirrt. Verwirrt, weil ich den bevorstehenden Tod emotionslos erlebt habe. Keine große Verzweiflung, kein Fragen nach dem Warum, kein großer Abschiedsschmerz, kein letztes Hoffen auf ein großes Wunder, Ein letztes, finales, rationales Abrechnen mit dem Leben, begleitet von Zitaten von Wittgenstein, Seneca, Montaigne und Werfel. Ein Roman, der Fragen aufwirft, aber keine einfachen Rezepte bereithält. Ein Roman, der befremdet und vielleicht deshalb einen wichtigen Beitrag zum assistierten Selbstmord leistet. Ein Roman aber auch, der mich befremdet hat in der einfachen Zuordnung von Selbst- und Fremdbestimmt.